Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautreis, SEO at its best.
SEO-Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wundervollen Berlin bei ziemlich viel schöner Sonne sitzt Jens Hautreis und ich habe einen super Gast da, nämlich Johann von Hülsen. Hallo Johann.
Hallo Jens.
Schön, dass du da bist. Irgendwie nach 12 Monaten, wo wir mal drüber gesprochen haben, dass wir das zusammen tun können, habe ich es endlich geschafft, dich anzufragen.
Ja, das, dafür ging es dann unkompliziert.
Das stimmt, genau. Und damit du hast auch spannende Themen mitgebracht, irgendwie Crawling, Indexing, Abenteuer der internen Verlinkung und ähnliches. Also ich glaube, also alles das, wo man sagen kann, da kann man schön stolpern.
Ja, mir ist es einfach wichtig, ich habe viel drüber nachgedacht in den letzten Monaten oder so und einige für mich Aha-Erlebnisse gehabt und stelle immer wieder fest, wenn man über interne Verlinkungen spricht, dass ganz viel Vorwissen fehlt und ganz viele Fehler gemacht werden. Und dachte, vielleicht gucken wir uns mal gemeinsam diesen Prozess an, sprechen mal drüber, wie du das so siehst, wo du denkst, wie das funktioniert und wie ich das denke und ob wir da eine gemeinsame Weltsicht entwickeln können.
Also das glaube ich, kriegen wir hin, da sind wir immer relativ schnell aufeinander. Jetzt aber mal erstmal zu dir, für den Fall, dass irgendwelcher von unseren Hörern dich nicht kennen sollte. Johann, wer bist du, was machst du gerade und warum überhaupt SEO?
Ich bin Johann Hülsen, ich spreche gerade mit dir in diesem wundervollen Podcast. Vorher habe ich zwei Kinder abgefrühstückt, wie man so sagt, und sitze hier im wundervollen Homeoffice. Ich habe dieses SEO angefangen nach meinem Studium von Soziologie und Stadtmarketing und irgendwie bin ich in dieses Online-Marketing reingerutscht, als 2008, 2009 in der letzten großen Wirtschaftskrise man im Marketing nicht so reich gesät war mit Jobs und in meiner Verzweiflung habe ich auf Xing mal geguckt und eine Praktikumsstelle gefunden für ein Praktikum bei einer Online-Marketing-Bude. Ich dachte, das kann man ja mal machen. The Reach Group klingt irgendwie seriös. Ist ein komplett anderer Laden als dieses The Reach Group, was es jetzt ist. Aber es war ein enorm unseriöses Bewerbungsgespräch, deswegen hat es mir gut gefallen und irgendwie bin ich dann hängen geblieben, hatte als Praktikant dann mehrere Praktikanten und bin dann etwas länger da geblieben. Bis zu einem unrühmlichen Ende dieser Firma und dann habe ich mir den Florian geschnappt oder Florian mich, wir sind uns da nicht ganz einig und haben Wingman Online Marketing gegründet und machen jetzt mit 20 Mann Suchmaschinenoptimierung und vor allem Consulting in Hamburg.
Genau, und wer halbwegs in der Branche unterwegs ist, sollte ja auch schon mal über euch gestolpert sein.
Das würde mich freuen.
Genau. Spätestens hier beim Wer wird SEO näher? Da ist ja Florian auch mit Gero zusammen.
Der ist eher derjenige von uns, der nach draußen geht. Das ist so.
Das glaubt man gar nicht, wenn ihr beide einem gegenüber steht, glaubt man das jetzt nicht so.
Ich verstehe mich da immer.
Achso, okay. Weil du hast ja immer das erste Wort und das letzte und man weiß es nicht so genau. bisschen was mehr. Ihr schreibt ja auch, ihr seid ja auch so Leute, die geht ja mit euch selbst im Reihen um, so ein bisschen wie wir. Man hat so das Gefühl, wenn ihr mal Zeit habt, dann veröffentlicht ihr mal was. Passiert dann so ab und zu mal im Jahr, aber eher selten, aber dafür dann halt auch immer sehr lesenswert. Was sind denn so die Sachen, wo ihr sagt, okay, wie muss ich mich aufsetzen, damit ich sinnvoll arbeiten kann? Was ist so die Tool-Umgebung, Arbeitsumgebung, Fragestellungen, wie man so sagt, damit man rundes SEO hinbekommt? Auch für Leute, die sagen, ich sitze jetzt hier alleine oder so.
Ja, also fangen wir bei den Tools an. Oder nee, viel wichtiger, Anspruchshaltung. Also es ist inzwischen relativ schwierig, das komplette SEO insgesamt zu beherrschen. Da kenne ich keinen, der das schafft. Und auch in meinem etwas mehr als gesunden Selbstbewusstsein würde ich sagen, ich schaffe das auch nicht. Es gibt total viele Sachen, an denen ich blinde Flecken habe. Und das ist auch gut so, und das muss man erstmal akzeptieren, dass man nicht alles kann, sondern dass man sich konzentrieren muss, fokussieren muss und dann überlegen muss, an welchen Stellen kann ich denn irgendwie helfen. Ich habe zum Beispiel keinerlei Ahnung davon, wie man Links aufbaut. Das ist nie mein Thema gewesen. Ich habe nie einen aufgebaut. Ich habe mal versucht, einen zu kaufen, um rauszufinden, wo denn bei einem Kunden Links verkauft werden, wo er nicht wusste, dass da welche verkauft werden. Aber ansonsten ist das überhaupt nicht mein Thema. Das heißt, das Wichtigste ist irgendwie zu wissen, wo will ich denn hin? Meine Themen sind eher technisch, strategisch und strukturell. Und da fühle ich mich einfach wohl. Wir als Wingman haben noch einen ganz starken Part, von dem ich weniger Ahnung habe, das ist der Content-Bereich. Allerdings nicht in der Produktion, sondern nur in der Auswahl dessen, was man denn nachher schreiben möchte. Und toolmäßig neben dem Kopf, was das so ziemlich das wichtigste Tool ist und am meisten in der Szene unterschätzt wird, finde ich, der Browser wäre für mich das zweitwichtigste und danach ein ordentlicher Crawler und welchen man da nimmt, ist am Ende von der Aufgabenstellung her entscheidend. Der erste ist der Screaming Frog, danach geht es irgendwie weiter. Irgendwas zum Zahlen auswerten ist noch gut, zusätzlich zur Search Console, dass man nochmal irgendwie einen weiteren Datenpunkt hat. Also irgendwie ein Systrix oder sowas. Genau. Und ansonsten, da wo einem ein Tool fehlt, muss man halt eins bauen.
Das ist richtig. Das kann ich, das hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Inspiration ist ja auch mal so ein spannendes Thema. Von gutem Buch, was einem weitergeholfen hat oder vielleicht irgendwie reingebringen hat, bis zu Menschen, Blogs, die man sagen kann, oder Webseiten, wo man sagen kann, oh, da ist was Gutes zu lesen. Außer euch kann man wirklich, wie gesagt, sehr gut lesen, weil es passiert halt selten, dass was kommt, aber dann hat man auch genug Zeit, also man wird halt nicht erschlagen. Das geht mir bei anderen Menschen eher so, wo man denkt, hör, Captain Obvious schreibt hier wieder.
Nee, also wir versuchen in der Tat, dann was zu schreiben, wenn wir glauben, wir können da was Neues erzählen, was man so noch nicht irgendwo gelesen hat oder anders noch zwar gelesen hat, aber nochmal neuen Gedanken dazu zu bringen und das dann auch aktuell zu halten. Das ist schwer genug. Das heißt, es kommt weniger Neues dazu, als dass man Altes aktuell halten möchte, einfach weil es für einen selber als Referenz brauchbar ist. Macht dabei auch dann immer wieder spannende Erfahrungen. Inspiration. Ich bin Büchermensch, ich verschlinge die immer, das entwickelt sich dann aber, also meistens kann ich mir die Titel nicht merken, das entwickelt sich dann zu einem Gesamtamalgam, irgendwie so ein Brei im Kopf, aber zuletzt habe ich gelesen Good Strategy, Bad Strategy, das kann man sich irgendwie mal reingucken, sehr amerikanisches Buch, aber wenn man dann mal wissen möchte, was der Unterschied zwischen einem Plan und einer Strategie, bringt einen das zumindest mal initial auf den richtigen Weg. Und mit SEO-Bezug, das letzte, was ich gelesen hatte, war, glaube ich, Everybody Lies. Ein sehr schönes Buch, wo jemand versucht, mit viel Statistik Menschen auf die Schliche zu kommen, woran sie denn wirklich glauben. Und sehr mutige Interpretationen auf Basis von Google Trends und Suchvolumina gemacht hat, Dinge rausgefunden hat, wie wenn Menschen ihren Job verlieren, dann googeln sie nicht zuerst nach oder weniger nach neuen Job-Opportunities als nach Dingen aus dem Rotlichtbereich und hat da versucht, solche Dinge dann entsprechend rauszufinden und unterhaltsam aufzubereiten. Das erste Drittel davon kann man lesen, danach kann man es weglegen, weil da ist dann nicht mehr viel Sinnvolles dabei. Aber sowas kann man lesen. Und Menschen, ja, gibt es überall, ne? Also in den meisten Gesprächen lernt man was Neues. Das finde ich immer gut. Zuletzt hatte ich einmal gesagt, dass man sich von John Müller eine ganze Menge abschauen kann. Gar nicht was SEO-Know-how angeht, sondern einfach die Ruhe und die Gelassenheit, mit der auf die immer selben dämlichen Fragen schlaue Antworten gibt und dabei den Humor nicht verliert, das finde ich beeindruckend. Das ist ein Skill, den hätte ich gerne.
Das stimmt. Das finde ich aber überhaupt, die haben da recht gute Leute auch. Martin Smith macht da, finde ich, einen sehr guten Job auch mit entsprechender Ruhe und Eigenhumor. Und das macht er auch schon. Hat natürlich ein bisschen anderen Track. Er hat ja, ist ja ziemlich, ist ja viel stärker auf dem technischen Track unterwegs. Und John hat ja wirklich die ganzen Webmaster, die natürlich Interesse an dem Thema SEO haben, aber natürlich keine Fachleute sind. Und man merkt ihn halt schon immer an, wie er versucht, so zu formulieren, dass hinten dran dann auch nichts Falsches rauskommt, weil er natürlich weiß, dass er jetzt nicht mit Hardcore-Fachleuten spricht. Also das ist schon ja, sehr, sehr beeindruckend und auch wie lange er das schon macht.
Ja, und wenn man dann den Gary noch mit dazu nimmt als dritten, dann entsteht da eine wirklich lustige Runde draus. Ich weiß nicht, ob du den Podcast von denen schon mal gehört hast. Der ist wirklich, der zeigt ein bisschen, warum die ein interessantes Team sind. Ich finde es immer wahnsinnig putzig, wenn Gary und John unterschiedliche Dinge erzählen und die Menschen halt nicht verstehen, dass sie an unterschiedlichen Teilen des Gesamtsystems arbeiten. Also John guckt halt vor allem auf den Rendering-Part und was daraus wird, und Gary ist halt viel mehr an dem Crawling-Part, und daraus kommt es zu ganz unterschiedlichen Interpretationen und gegenteiligen Aussagen, und das wird dann spannend. Aber um es vielleicht nochmal abzubinden, wenn jemand ein bisschen folgen möchte, was ich so lese, wir haben Corona sei Dank Zeit gehabt, mal ein Newsletter anzugehen und aufzusetzen. Und da, ich habe Ende letzten Jahres angefangen, mal alles, was ich so lese und was ich interessant finde, in eine Liste fürs Team zu packen. Und das Team selektiert mehr oder weniger aus dieser Liste dann immer Sachen, die sie für andere noch relevant halten. Das heißt, doppelt selektiert, irgendwie ein bisschen was spannend ist, ein bisschen eingeordnet, kann ich durchaus empfehlen.
Okay, dann musst du mir den Link dazu auch noch in die Shownotes
streiten. Das schaffe ich.
Dann kann ich den nämlich bei uns in die Shownotes rein, bevor ihr euch jetzt hier einen Link damit kommt, der mal kurz vorbei geht, in die Shownotes klicken und abonnieren. Wie häufig kommt der?
Einmal die Woche aktuell. Ob wir das durchhalten, müssen wir mal schauen. Aber wir haben uns ein paar Sachen überlegt, was ich zum Beispiel nie verstanden habe bei einem Newsletter, ist, warum man da, weil es Newsletter heißt, logisch, aber warum man nur über News schreibt. Also es gibt so wahnsinnig viele tolle Sachen im SEO-Bereich, die aufgeschrieben wurden vor langer, langer Zeit und immer noch genauso gültig sind. Ist ja nicht alles Trend, was irgendwie ein gutes SEO ausmacht. Und die vergisst jeder. Deswegen haben wir eine Rubrik Old Letter. Und immer wenn wir sagen, okay, die Newslage ist jetzt nicht erschlagend, dann packen wir da ein bisschen was rein von den Sachen, die evergreen sind und die man immer mal wieder sich durchlesen sollte. Von irgendwie, was ist eine URL, cool URIs, never change, tolle Sachen zum Thema Indexing und Ranking. Und was man immer wieder lesen sollte, ist das Backrub Paper von 99. Wo Google irgendwie mal gesagt hat, wer sie sind und was sie so toll finden, und dass Links, die starken Kontrast haben, mehr wert sind als Links, die einen geringen Kontrast haben, dass sie da eigentlich hinwollen. Da kann man sich immer wieder mal durchlesen.
Ja, absolut. Ich meine, haben wir ja auch mit unserer News Edition hier im Podcast, die eigentlich auch keine News Edition sind, ich sage auch jedes Mal an, sondern das, was über dem wir in dem Monat gestolpert sind, das kann dann halt auch mal 3 Jahre alt sein, wenn man uns gerade beim Thema beschäftigt hat. Also das ist halt gerade, weißt du, mit was habe ich mich diesen Monat beschäftigt? Und das muss dann nicht zwingend neu sein. Das, ja, das wäre auch dämlich. Das stimmt. Cool, aber ich glaube, damit haben wir jetzt ein relativ rundes Bild von dir.
Ich hoffe, ansonsten einfach melden.
Genau, haben wir ja nachher eh nochmal. Und da jetzt die Frage, steigen wir doch direkt zum Thema ein. Also Hauptthema ist Crawling, Indexing, aber eigentlich ja interne Verlinkung. Aber du hast gesagt, lass uns da vorne anfangen, weil die ja doch sehr eng zusammenhängen. Und da würde ich sagen, gebe ich dir erstmal das Wort, weil du hast mir auch in die Shownotes gleich richtig schöne bunte Bilder reingehängt. Da bin ich jetzt mal ganz gespannt.
Ja, ob die jetzt so hilfreich sind, aber das ist mein Versuch gewesen, das ganze Thema mal durchzustrukturieren. Also, um irgendwie Ranking-Dokumente zu ranken, muss Google sie erstmal finden, einen Verweis dazu finden, dann müssen sie sie crawlen, dann müssen sie sie verstehen und in den Index aufnehmen und dann erst können sie sie ranken. Das ist irgendwie soweit eine Binsenweisheit, ist aber total notwendig, sich das immer wieder vor Augen zu führen, wenn man denn Conversions oder erstmal Klicks und dann am Ende Conversions und Business Value aus der Suchmaschine ziehen will. Und im Endeffekt gibt es hier verschiedene Systeme, die es... Augenblick. Ja, genau. Nimm es bitte mit und dann Entschuldigung.
Das ist halt Corona. Also außerdem.
Das ist Corona. Und wir haben auch noch keinen wieder geöffneten Kindergarten und dementsprechend musste ich eben ein Mickey Mouse Heft aus dem Jahr 1994 kurz rausrücken. Genau, nee, aber es gibt verschiedene Systeme, die unterschiedliche Aufgaben haben und die häufig zu Missverständnissen führen. Eins der häufigsten Missverständnisse, finde ich, ist, ob man über den HTML-Crawler spricht oder über den Indexer, der das Rendering übernimmt. Und wenn man von PageRank spricht, von welchem Teil man denn eigentlich spricht. Vielleicht fliegen wir einmal durch die Komponenten durch und gucken dann, wo wir tiefer einsteigen wollen. Also als erstes gibt es ein Backlog oder wie auch immer man es nennen möchte, da stehen jede Menge URLs drin, die Google als nächstes einmal crawlen sollte. Das ist in irgendeiner Form priorisiert und wird logischerweise die ganze Zeit wieder neu priorisiert anhand von Informationen, die dazu gewonnen werden. Priorisierung könnten sein eingehende Links von anderen Seiten. Priorisierung könnte sein, wann habe ich dieses Dokument zum letzten Mal gesehen. Da stellt man dann auch fest, dass, oder mein Eindruck ist, dass die Zeit, wann Google das letzte Mal das Dokument gesehen haben will, die ist länger geworden. Also denen ist nicht mehr so wichtig, ein Dokument zwangsläufig alle halbe Jahr gesehen zu haben, sondern die Zeit, die kann durchaus länger werden. Das stellt man immer mal wieder fest, wenn ein in der Search Console oder in den Logfiles irgendwelche Zombie-URLs wieder heimsuchen, von denen man eigentlich dachte, man sei sie losgeworden. Und aus diesem Backlog...
Kann ich da mal kurz einhaken, weil ich finde das schon mal in sich eine spannende Geschichte. Also es gibt ja diesen Irrglauben, dass der Crawler über die Webseite läuft.
Du meinst, er fängt bei der Startseite an und dann hüpft er von Link zu Link?
Ja, so oder steigt halt irgendwo ein und folgt halt links. Wenn man es den Leuten immer ganz gerne erklärt, wie sowas ist, was ja erstmal de facto überhaupt nicht stimmt. Der holt ja einfach nur das Dokument und dann extrahiert er die URLs und schmeißt sie ins Backlog rüber. Also das finde ich immer ganz wichtig mal zu sagen, weil das wird halt immer wieder gerne mal erzählt, aber das ist nur ein Gedankenkonstrukt, um den Leuten zu erklären, warum die Links zum Finden von Dokumenten wichtig sind. Aber er selber klickt die nicht und geht dann dorthin. Hat ja keinen Zwischenspeicher dabei, wo er den ganzen Scheiß ablegen. Also, was soll ich sagen? Also, macht halt keinen Sinn. Aber das Zweite finde ich sehr spannend, weil da wollte ich auch mal gerade mit fragen, weil wir das auch also massiv sehen. Ich meine, das hat man früher auch mal, dass Google so Schluckaufs hatte, wo er auf einmal irgendwie tausende alte Sachen gemacht hat, aber das kommt in letzter Zeit etwas häufiger vor und wir haben dann, das wirklich praktische Problem, dass man dann da sitzt, man hat alte URLs, von denen man weiß, huch, die sind schon von vor vier Relaunches, also richtig alt. Und es gibt keinen internen Link drauf und es gibt auch keinen externen Link drauf. Und wenn eine Search-Konsole sagt, ja auch nur, URL ist nicht da und dann steht referenziert, nicht extern, nicht intern, nicht in der XML-Sitemap. Und das Ding kommt natürlich in diesen roten Bereich der nicht erreichbaren Seiten. Weißt du, und dann gehen die Dinger so hoch und ich finde ja meine richtigen Fehler nicht mehr. Also das ist so. Und wenn was rot ist, werden auch Menschen etwas fuschelig. Also letztens mal auch, glaube ich, auf Twitter rausgekommen, Google versetzt halt mit so etwas Menschen schon in Panik. Ich meine, ist schön für mich, ich verdiene dann Geld, dass ich Händchen halten darf, weil ist ja nichts zu tun. Aber es kann nicht ganz im Sinne des Erfinders sein. Wie geht denn ihr damit um?
Naja, also zum einen finde ich es sehr gut, dass sie einem das nochmal bewusst machen, dass sie diese URL noch kennen und dass da jetzt jemand eventuell Händchen oder ein bisschen ruhige Worte braucht und ein bisschen das einordnen muss und dabei Hilfe braucht. Das finde ich weniger schlimm, als die Information nicht zu haben, dass Google immer noch über diese URLs stolpert. Also irgendwas müssen sie ja machen, um einem das mitzuteilen. Und sie können ja nicht zwei Kategorien machen und sagen, naja, das ist eine irrelevante URL, die denselben Fehler wirft wie eine relevante URL, wenn sie das ja gar nicht bestimmen können. Also es könnte ja auch sein, dass vor vier Relaunches deine wichtigste Landingpage weggeflogen ist und du hast es vier Relaunches lang nicht gemerkt und kommst jetzt drauf, das wäre doch eine gute Idee, die nochmal wiederzubeleben. Also gibt ja solche Fälle in größeren Systemen und damit muss man dann ja leben. Insgesamt ist es so, also über die Search Console kann man lange sprechen, was denn da sinnvoll ist und weniger sinnvoll ist und ob das total sinnvoll ist, dass 404-Fehler als 404-Fehler aufgeführt werden und 410 aber als Crawling-Anomalie und nicht unter den 404-Fehlern aufläuft oder zumindest nicht immer. Also brauchen wir nicht mit anzufangen, dass das alles nicht 100% konsistent ist. Ich finde viel spannender die Frage, warum das so ist. Also warum ist das so, dass ein 410er manchmal in dem einen Fehlerbericht auftaucht und manchmal in dem anderen Fehlerbericht oder und was da für Ursachen dabei sein könnten. Meine Theorie ist, dass immer eine unterschiedliche Komponente dabei ist, die dann zuletzt dieses Dokument gecrawlt hat und daraufhin ein unterschiedlicher Status vermerkt wird. Aber wieso darf das so sein? Also das geht einem nicht so ganz in den Kopf und ich finde es eigentlich ganz fantastisch, dass diese Search Console einem viel Ausschluss darüber gibt, was Google denn eigentlich kann, verlässlich und was nicht. Und vieles ist halt nicht so verlässlich, wie man das denn eigentlich gerne denkt, dass dieses allwissende, allmächtige Google keine Fehler macht. Das ist halt mitnichten so. Im Gegenteil. Den ganzen Tag machen die Fehler.
Ja, offensichtlich.
Und das ist ja eigentlich schön, weil von diesen Fehlern die erschließen einem ja Potenzial, beziehungsweise die machen einem auch nochmal deutlich, okay, an welchen Stellen muss ich eigentlich Prioritäten setzen. Und es bringt mir nichts zu sagen, ich habe eine tolle Structured Data Strategie und habe einen ganz tollen Weg gefunden, wie ich über den Google Tag Manager bestimmte Dinge in meine Seite injizieren kann oder was auch immer, wenn Google noch nicht mal in der Lage ist, die Seite vernünftig durchzucrawlen und bestimmte Seiten gar nicht findet oder so. Genau. Also wir haben das Backlog und daraus bedient sich dann irgendwann der HTML-Crawler. Und dessen Aufgabe ist es jetzt einfach erstmal zu gucken, gibt es das Dokument noch? Wenn es das noch gibt, finde ich darauf andere Links, die ich wieder in mein Backlog schreiben kann. Und hat sich an dem Dokument irgendwas verändert oder ist das ein komplett neues Dokument und muss ich das an die nächste Instanz weiterleiten? So. Erster Check, den man machen sollte, robots.txt. Darf ich das überhaupt crawlen? Ein sehr sinnvoller Check, wird häufiger mal vergessen. Und mit Dokument ist ja nicht nur etwas gemeint, was zwangsläufig indexiert werden muss, sondern vielleicht auch Klassiker. Ne? Ich habe eine neue Komponente entwickelt mit Hilfe irgendeines JavaScript-Frameworks, die irgendwas macht, aber mein JavaScript ist aus traditionellen Gründen in einem Folder, der gesperrt ist für Google. Ist total doof, weil Google kann das nie sehen, weil sie nicht alle Komponenten im Zugriff haben, die sie brauchen, um sich das entsprechend anzugucken. Der nächste Check, und da kommen wir langsam einem der Themen aus dem letzten Jahr irgendwie auf die Schliche, ist, wenn ich das denn crawlen darf, und ich habe es crawlen können, das heißt, der Statuscode war 200 oder das Weiterleitungsziel ganz am Ende war 200er, darf ich das Dokument denn indexieren oder nicht? Und wenn ich das Dokument nicht indexieren darf, dann kann ich es ja wegwerfen, weil es wird für meinen Index nicht relevant. Ich darf ja nichts damit anfangen. Das bedeutet, dass Google sich den Inhalt von nicht indexierbaren Seiten gar nicht näher anguckt. Es ist völlig egal, was ich draufschreibe. Und wir hatten im letzten Jahr, gab es für viele einen Aha-Moment, als Google gesagt hat, ausgehende Links von No-Index-Seiten übertragen kein PageRank. Und alle waren, was ist mit meiner Paginierung? Genau hier liegt der Grund. Weil die PageRank-Berechnung findet erst im Anschluss statt. Und wenn ich das Dokument dann auf No-Index stehen habe, dann findet die einfach nicht statt. Und dementsprechend überträgt es kein PageRank.
Wobei das in sich kein Problem ist, muss man mal ehrlich sagen. So eine paginierte Seite hat einen internen PageRank von 0,000, also da ist ja nicht viel, die hat ja nur den eingehenden Link von der ersten Seite und verteilt es dann auf, was ich was, 50 Items auf dem Listing. Also da kam sowieso nie irgendetwas an, deswegen gab es auch keine Verschiebung bei irgendetwas. Und wir setzen immer noch die Seite 2 auf No-Index, weil ich sonst einfach den Index mit sinnlosen Seiten zu mülle und es gibt keinen Kram, warum ich die auf Index setzen sollte, die haben kein Ranking-Ziel. Und ich bin immer noch der Freund, Seiten, die kein Ranking-Ziel haben, haben auch keinen Index drauf.
Völlig, da sind wir direkt dabei. Also hätte mich auch überrascht, wenn wir an diesen Basics irgendwie Unterschiede. Randnotiz, es gibt ein wunderschönes Zitat ich glaube sogar noch Matt Katz. PageRank fließt zwischen indexierbaren Seiten. An irgendeiner Stelle müsste ich nochmal die Quelle sonst raussuchen. Und das heißt ja zwei Dinge. Also wenn der PageRank zwischen indexierbaren Seiten nur fließt, bedeutet, dass No-Index-Seiten übertragen keinen PageRank, aber sie bekommen auch keinen. Kann man auch nochmal drüber nachdenken, was denn das eigentlich nachher für interne Verlinkungen bedeutet. Und ansonsten bin ich natürlich bei dir, wenn es darum geht, ein nur indexierbare Seiten oder nur relevante Seiten sollten indexierbar sein, dann sollten die natürlich auch besonders stark verlinkt sein, wenn sie indexierbar sind. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Genau, wenn es ein neues Dokument ist, dann muss Google das weiterverarbeiten. Wenn Google das Dokument kennt, ist die Frage, hat es sich verändert oder ist es dasselbe Dokument, das ich schon kenne? So. Wenn es dasselbe Dokument ist, dann brauche ich damit nichts zu machen, wenn es sich nicht verändert hat, logischerweise, und kann Ressourcen sparen. Ressourcen sparen ist ein Riesenthema für Google sowieso schon immer gewesen. Aber seit sie jedes Dokument eigentlich sofort nochmal durch den Indexer oder Renderer jagen, ist das Ressourcenthema sofort irgendwie ersichtlich. Merkt jeder, der mal einen Screaming Frog Crawl mit JavaScript gemacht hat und danach mit aktivierten, einmal mit und einmal ohne JavaScript, der merkt sofort, was der Ressourcenunterschied ist. Genau. Gehen wir davon aus, dass es ein neues Dokument ist oder ein verändertes Dokument, dann geht es an den Indexer und dort wird es erstmal durchgerendert. Rendern heißt einmal alles JavaScript und alles CSS ausführen. Und auf Basis dieses gerenderten und indexierten oder gerenderten Dokuments wird dann der Content extrahiert und der PageRank berechnet. Das hat zwei spannende Implikationen, finde ich. Punkt 1, Content, der nur im HTML steht, aber nicht im gerenderten HTML oder umgekehrt, wird dann anders behandelt. Erstens. Und zweitens, Links, die aus dem HTML wieder rausfliegen beim Rendern, finden quasi für die PageRank-Berechnung nicht statt. Beides Punkte, über die man mal nachdenken muss, wenn man sich mit dem Thema interne Verlinkung und interner PageRank auseinandersetzt. Bei der Content Extraction gibt es einen Punkt, der mich zum Wahnsinn treibt und ich glaube, du kannst diesen Schmerz nachvollziehen. Das ganze Thema Deduplizierung von Dokumenten. Also was ist denn jetzt eigentlich ein Canonical von HRF Lang über das Canonical, über Redirects, über Dokumente, von denen Google denkt, dass sie ein Canonical haben sollten, aber kein Canonical haben? Und wie gehe ich denn damit eigentlich um? Das ist wirklich im Relaunch die Hölle und vorm Relaunch macht es schon keinen Spaß. Nicht nur in der Search Console bei der Auswertung, sondern auch schon vorher kann man da durchaus sich fragen, warum werden bestimmte Dinge jetzt zusammengefasst oder halt nicht zusammengefasst und wie kriege ich die denn am Ende dazu, dass sie zusammengefasst werden und wann wird welche URL eigentlich angezeigt und wann nicht. Da ist mit AMP und hast du nicht gesehen viele, viele, viele Stolperfallen, die man Google wieder deutlich machen muss, was da passiert. Und das muss man halt genau eigentlich an dieser Indexer-Renderer-Stelle, es sei denn, man regelt das über den Statuscode und die Weiterleitung einmal machen.
Ja, und man sieht ja halt gerade auch bei diesem kanonischen URL-Definieren macht Google halt auch lustige Sachen. Manche kann man nachvollziehen, relativ einfach, wenn du halt eine andere Art extrem stark intern verlinkst und dann eine andere aber als kanonisch angibt, dann haben sie den Hang, das gerne mal zu ignorieren. Das ist meistens für so CMS-Entwickler immer so ein Schock, wenn du ihnen sagst, du kannst da reinschreiben, was du willst, wenn du dich halt intern anders verhältst. Mhm. Kriegst du das damit nicht glatt gebogen, weil es nur eine Empfehlung ist und es ist hier keine harte Anweisung. Das ist immer wieder spannend, aber wir hatten letztens einen Fall bei einem Relaunch als auch Umzug der URL, also die ist von der DE auf eine COM gezogen, weil die auch schon mehrsprachig wurde. Und dann hatten wir eine Woche lang, es waren da drin, wir haben eine andere kanonische nehmen, als die und zwar alles. Und das waren alles Fremddomains. Also die haben alle auf eine .fr gezeigt, die nicht zu uns gehört hat. Schön. Und das war auch ein Shop, aber ein anderer Shop. Also stell dir mal vor, wir hatten Blumen und die anderen hatten Rohre. Also hat überhaupt nicht, ich kann jetzt mit meinem Französisch jetzt ziemlich schlecht, aber ich glaube nicht, dass da, ich habe da gesessen und gesagt, es, hä? Also war nach Woche auch wieder weg, aber du sitzt halt echt da und denkst, okay, was mache ich jetzt mit dem Problem? Ich habe mich für Aussitzen entschieden, weil ich dachte, das kann echt nicht lange sein. Keine Ahnung, was da echt so richtig falsch gelaufen ist bei denen, aber...
Ja, aber genau an der Stelle passieren halt wunderschöne Dinge. Ne? Also drei Beispiele, die mir untergekommen sind. Das erste, jetzt gerade letzte Woche, eine Migration auch von .de auf .com mit gleicher URL-Struktur, alles eigentlich identisch. Eine URL, die gerade enorm wichtig war, logischerweise mitmigriert, mit dem ganzen Rest auch. Und die hat alle Rankings mitgenommen für die Branded-Begriffe, aber der komplette Unbranded-Traffic ist weggefallen.
Ja, okay. Also
und dann sitzt du da und sagst, okay, was passiert denn hier? Ist dann an der Stelle eher ein Relevanzthema als das Deduplizierungsding, aber da wunderst du dich, weil Search Console sagt, ich habe, ne, das Canonical ist festgelegt, die Branded-Rankings sind auch alle übertragen, aber offensichtlich werden nicht alle Ranking-Signale übertragen, wenn die URL von A nach B wandert. Das Zweite, bei einem Relaunch sieht man das extrem häufig, dass dieselbe URL, die laut Google schon Canonical weitergeleitet ist, für einzelne Suchanfragen noch zur gleichen Zeit die alte URL rankt. Also du hast die alte und die neue URL, die ranken, und häufig mit einem kompletten Fuck-up, was Titles und Descriptions angeht. Also wenn sich in deinem Relaunch Title und Description ändern, hast du häufig den Fall, dass die alte Seite mit der neuen Description rankt und die neue Seite mit der alten Description und du denkst, was ist denn hier los? Sind extrem nah miteinander verwandte Queries. Ich google die zur logische Sekunde ist dazwischen, weil man muss ja nochmal tippen. Aber mal rankt die alte, mal die neue und das reproduzierbar und teilweise über Wochen. Da sitzt man auch da und wundert sich. Und dann aus der Black Hat-Ecke, die Variante Deduplizierung lässt sich halt fantastisch nutzen zum Thema Linkaufbau. Wenn man ein Dokument nimmt und kopiert auf seinen eigenen Server und du hast eine 1:1-Kopie und dann wartest, bis Google das als Duplikat erkannt hat. Das sagt dir Google dann ja auch glücklicherweise in der Search Console, dass es andere URL als Duplikat erkannt. Und dann weißt du, okay, jetzt kann ich anfangen, Links einzubauen in diesen Content und kannst dann von der Seite, von der du den Content geklaut hast, quasi Links aufbauen, weil das Google ja über das Canonical oder über diesen Deduplizierungsprozess die Seiten wieder zusammenführt. Und dann hast du auf einmal Links von Seiten, die eine hohe Autorität haben, einfach weil Google dein Duplikat rübergepasst hat. Und da sitzt man dann irgendwie da und sagt, okay, das ist jetzt aber auch nicht Sinn der Sache. Wenn man es entdeckt beim Wettbewerber, dann sind die auch relativ schnell wieder weg, weil Google merkt, also die wissen ja, dass das nicht so wahnsinnig sinnvoll ist, aber noch haben sie da offensichtlich nichts Automatisiertes gegen. Das macht das Leben interessant, finde ich spannend. Also dieser Deduplizierungsprozess, der ist unter Umständen die Hölle. Und was nochmal, glaube ich, ganz spannend ist, wenn man sich den zweiten Subservice irgendwie von diesem Rendering-Prozess anguckt, mit dem PageRank, sich dann nochmal zu überlegen, okay, der PageRank, der wird auf Basis des gerenderten HTMLs gemacht. Das heißt, CSS liegt vor, JavaScript liegt vor, wenn ich diesen PageRank evaluiere, dann bedeutet das zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, Mobile First, also es wird meistens als mobile Variante gerendert, dann sind Links besonders relevant, wenn sie auf der mobilen Variante sichtbar sind. Es gibt irgendwie viele Seiten, die haben eine Desktop-Navigation und eine Mobile-Navigation, die beide im HTML stehen und die Hälfte der Links, die dann im HTML stehen, sind dann gar nicht mehr relevant, weil sie mobil gar nicht benutzbar sind, weil sie dem Nutzer gar nicht angezeigt werden. Wie verhält man sich denn damit? Das finde ich auch nochmal eine der spannenderen Fragen, was diesen Prozess angeht.
Ja, oder halt überhaupt, du hast die Endpunkt und dann hat die ein ausgedrücktes Navigation und Kopfschmerz allein.
ich Ich sehe schon, du schlägst dich mit denselben Problemen herum. Genau, und was jetzt der spannende Part, sowohl die Deduplizierung als auch PageRanker, die gehen wieder in die Priorisierung des Backlogs an. Was wieder bedeutet, du kannst eigentlich falls zwangsläufig eine Priorisierung ablesen, wie welche URLs wichtig sind und nicht. Also das sehe ich ganz häufig, dass man SEO empfiehlt, Mensch, wir müssen Logfiles an.
Johann, warte mal ganz kurz, du bist gerade schwer zu verstehen.
Was gut wichtig findet und nicht. Genau das kannst du aus den Logfiles nicht mehr ablesen.
Hast du deine Kamera deaktiviert?
Ich habe sie gerade fix ausgeschaltet.
Sehr gut, weil du warst nämlich,
wenn du sagst, genau, wir haben hier exakt. Verbindungsprobleme.
Genau, sehr gut. Wollte ich nämlich gerade vorschlagen. Sehr gut. Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen, weil du warst halt so ein bisschen.
Genau, also du kannst halt aus den Logfiles nicht mehr ablesen, was ist denn eine wichtige URL und was eine weniger wichtige URL, sondern es sagt dir wirklich nur, wie oft Google versucht, die zu crawlen, und da spielen halt ganz viele unterschiedliche Sachen mit rein. Und in jedem Einzelschritt dieser ganzen Prozesskette ist halt immer nochmal die Frage, wie viel Machine Learning steht denn eigentlich da drin? Also der normale HTML-Crawler hat ein Machine Learning, um zu oder das Backlog hat ein Machine Learning, in dem geguckt wird, wie viel muss denn priorisiert werden und wie wird denn eigentlich priorisiert. Der HTML-Crawler hat an verschiedenen Stellen, glaube ich, nur einfache Logik, da ist relativ wenig Machine Learning drin, aber wenn es ums Indexing und Rendering geht, dann ist ganz viel wieder dabei. Also wo steht denn eigentlich ein Link? Was ist eigentlich der Hauptcontent der Seite und so weiter? Da wissen wir ja, dass extrem viel Machine Learning drin ist. Das heißt, du musst gar nicht unbedingt gucken, wie baue ich das jetzt richtig, sondern wie wird wohl der Machine Learning Algorithmus das aktuell verstehen? Und ganz häufig hat man Punkte, wo Google den Hauptinhalt nicht erkennt. Also das ist halt immer schwer nachzuweisen, weil indexiert ist er ja, er ist ja irgendwo im DOM, steht der Inhalt drin, deswegen findest du ihn mit einer Site-Abfrage oder wenn du ihn in Anführungszeichen schreibst oder sowas, dann ist der Content da. Aber ist er denn wirklich als Hauptinhalt extrahiert worden oder nicht? Das ist immer ein bisschen schwierigerer Check, wo man ein paar mehr Seiten sich angucken muss und so. Aber da gibt es häufig was, dass irgendwie der Div-Container mal falsch heißt oder so. Ich habe auch jahrelang gelacht, Mensch, die Div-Class, die kann ja nun nicht entscheidend sein. Aber wenn irgendein Machine Learning Klimbim auf die Idee kommt, dass das ein relevantes Kriterium ist, dann kann das Probleme bedeuten für deine Content Extraction und auf einmal hast du keinen relevanten Content. Weil wichtig ist ja nicht, dass er indexierbar ist, sondern mit wie viel Gewicht Google sagt, jawohl, das ist wirklich der Hauptinhalt. Das interessiert uns ja zum Beispiel auch nur zum Teil, ob eine H1 wirklich als H1, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber eine H1 sollte, die Hauptüberschrift sollte als H1 ausgezeichnet sein. Aber viel oder genauso wichtig ist ja, dass sie auch wirklich als Hauptüberschrift optisch erkennbar ist. Und wenn es keine andere H1 gibt und die H1 ist deutlich erkennbar optisch als H1 ausgezeichnet, heißt, oder Überschrift ist deutlich optisch erkennbar für den Nutzer, aber ist vielleicht als H2 ausgezeichnet und alle anderen Überschriften sind dann H3 oder auch H2, haben aber eine andere Klasse oder so, dann ist das meistens kein großes Problem und du gewinnst nicht dadurch, dass du die Hauptüberschrift jetzt als H1 auszeichnest, weil Google sich schon sicher war, was die Hauptüberschrift der Seite ist.
Ja, da gebe ich dir weitestgehend recht. Es gibt wie immer kleinere Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen gebe ich dir recht. Trotzdem ein Freund davon, wenn es geht, es richtig zu machen, weil dann weiß ich, wen, also dann ja eins auch, ob nicht das Größte ist, wie du schon gesagt hast, aber vor allem halt möglichst schlank. Jetzt sind wir ja stark im Verlagsbereich unterwegs, da ist das Gegenteil von schlank, weil da halt ziemlich viele 50 Milliarden Ad-Server dir noch in dein Dokument reinschießen, was halt in sich immer noch lustige Effekte haben kann. Aber ich gebe dir recht, vom Effekt her ist das nicht großartig nachweisbar. Also bei uns gehört es zur Standardprüfung, wie könnte ich denn die Domainstruktur richtig aufbereiten, aber dazu gehört auch, wie könnte ich es im Wechselstab gleich sinnvoll befüllen, weil das ist ja das zweite Problem, dass du halt ganz viele H's hast, oder nicht H's, ganz egal, aber dass das, was du als Zwischenüberschriften siehst, halt oft mit total banalem Inhalt gefüllt ist.
Ja, wobei...
Weiteres Doppelpunkt oder so, denkst dir so, Applaus.
Ich würde es halt auch immer als To-Do auflisten, aber die Frage ist, mit welcher
Priorität. Genau, Prius immer relativ sagt immer, wenn ihr eh mal wieder die Templates in die Hand nimmt, dann muss man jetzt wirklich kein Mensch extra für loslaufen. Und ich warne auch immer, gerade weil, also gerade wenn Google auf deiner Domain das gelernt hat und du änderst was, können sie erstmal durcheinander kommen. Und je nachdem, wie schnell es bei ihnen einer merkt und dann sagt, ich muss das Learning hier mal wieder anstoßen oder so, also das ist nicht instant.
Nee, das ist definitiv richtig. Da kann man, genau, aber das sind ja die Probleme, mit denen wir uns dann immer auch gerne auseinandersetzen und man spannende Sachen herausfinden kann. Also so, aber im Großen und Ganzen funktioniert dieser Prozess. Jetzt gibt es so ein paar Besonderheiten, auf die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt näher eingehen, aber die Frage zum Beispiel, wann wird ein Dokument gelöscht? Wer kann denn das eigentlich löschen? Dann gibt es noch den, ist der Unterschied zwischen dem HTML-Crawler und dem Indexer eigentlich überhaupt noch relevant? Wenn jetzt die durchschnittliche Zeit irgendwo zwischen 5 Sekunden und 5 Minuten liegt, dass der wiederkommt, dann macht das für die meisten Business-Modelle jetzt nicht, ist eher eine akademische und SEO-interessante Unterscheidung, als dass man damit jetzt wirklich großen Impact erzeugen könnte, dass man das einmal verstanden hat. Trotzdem gibt es genau an diesen Zwischenschritten halt immer mal Dinge, wo was kaputt gehen kann in größeren Strukturen. Für kleinere Seiten mit 10.000 Dokumenten ist diese Unterscheidung in aller Regel nicht relevant. Also es sei denn, du hast einen Hinweis, dass du große Crawling-Probleme hast oder deine Dokumente Tage brauchen, bis sie im Index landen oder so. Da ist das nicht so wahnsinnig relevant. Aber ich finde es extrem wichtig, dass man es einmal verstanden hat, wenn man sich dann dem Thema interne Verlinkung widmen möchte. Weil da einfach viele Dinge kaputt gehen können. Und wenn man nicht verstanden hat, dass die interne Verlinkung bestimmt wird auf Basis des gerenderten HTMLs in Mobile View, dann kommt man zu ganz vielen unterschiedlichen falschen Annahmen.
Absolut.
Genau. Ich habe in den letzten Wochen wieder irgendwie ein bisschen PageRank-Simulationen machen dürfen. Ich mache das immer wahnsinnig gerne. Da lernt man immer extrem viel über eine Domain. Und ich finde diesen Algorithmus, der produziert immer Ergebnisse, die einfach unerwartet sind. Also, oder von mir unerwartet. Und da kann man nochmal eine ganze Menge lernen. Also klar, ne, als erstes sollte man sich immer mal die Frage stellen, wie ist denn das mit Links auf Seiten, die keine Relevanz haben? Also nicht Status Quo 200, die sollte man grundsätzlich erstmal irgendwie beheben. Dann sollte man sich mal angucken, was sind Links auf No-Index-Seiten, weil die immer ein interessantes Potenzial sind, um sie zu beheben. Und dann finde ich immer spannend, unterschiedliche PageRank-Berechnungen mal laufen zu lassen. Also mal mit Hauptnavigation, mal ohne Hauptnavigation sich mal zeigen zu lassen, was passiert denn, wenn ich die mobile Hauptnavigation rausnehmen oder die Desktop-Navigation oder beide. Weil da, wenn wir nochmal überlegen, was möchte Google denn eigentlich? Google möchte, bei ob jetzt interne oder externe Links, ist relativ Wurst, aber möchte wissen, was ist denn wirklich eine Empfehlung von Content? Und diese Empfehlung von Content findet nach allem, was wir wissen, vor allem dadurch statt, dass ein Mensch sagt, da drüben ist ein interessantes Dokument für jeden, der jetzt gerade dieses Dokument, auf dem du gerade bist, liest. Und genau das ist bei der Hauptnavigation und bei dynamischen Linkmodulen und all diesen Geschichten nicht der Fall, sondern das ist einfach immer da und ist es auf jeder Seite da. Das macht es auf der einen Seite total wichtig, weil offensichtlich hat ja jemand entschieden, das ist relevant genug für die Hauptnavigation. Aber auf der anderen Seite macht es das total unwichtig, weil es ja nicht keine Connection hat zu dem Hauptinhalt dieser Seite. Und deswegen mache ich solche Simulationen am liebsten, nachdem ich einmal die Hauptnavigation komplett rausgerechnet habe aus dem kompletten Linkkorpus. Das macht zum einen die Simulation schneller und zum zweiten kann man dann wirklich interessante Muster nochmal erkennen und interessante Unterschiede. Und meistens korrelieren dann sogar diese Sachen, die man findet, stärker mit den Impressionen als das, was man ermittelt, wenn man die Hauptnavigation noch drin gelassen hat.
Mit was simulierst du das?
Das meistens mit Network X. Das ist so eine Python-Bibliothek, wo man das, wenn man das in einem Pandas Data Frame hat, in 2 Minuten einmal reinjagen kann, dass man das verstanden hat. Und man kann die ganzen Parameter tunen. Das heißt, du kannst für jede Seite sagen, ob sie nicht ein besonderes Gewicht haben soll. weil sie beispielsweise viele von außen eingehende Links hat oder weil sie besonders viele Impressionen hat und du sagst, naja, okay, wenn die viele Impressionen hat, dann könnte sie besonders wichtig für Google sein oder sowas. Und damit kannst du die ein bisschen gegeneinander gewichten und sagen, okay, die hat zum Start einen höheren Personalisierungswert. Du kannst aber auch jeden einzelnen Link theoretisch gewichten und sagen, okay, ich habe die Links aus meinem Content extra rausgeparst und deswegen kriegen die alle eine Gewichtung von 1 und die Links in meinem Footer kriegen eine Gewichtung von 0,1 und dann gewichtest du dich so durch alle Link-Module entsprechend einmal durch, wenn du das entsprechend gut wegschreiben kannst. Aber damit kannst du natürlich eine ganze Menge machen.
Kannst du das auch in die Shownotes verlinken, damit das unsere geneigten Zuhörer dann gerne auch mal nachvollziehen können? Ich habe ja gehört, der ein oder andere von denen mag ja auch Python, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ich baue da mal ein kleines theoretisches Ding und dann können wir das verlinken. Die No-Index-Seiten einmal rauszunehmen, finde ich immer spannend. Insgesamt vorab sich auch nochmal anzugucken, okay, was passiert denn, wenn ich eine 301er und Canonicals einmal einbaue in meine Rechnung? Das heißt, ich gucke, wenn eine Zielseite eines 301 oder wenn ich ein 301 habe, dann werden alle Links automatisch umgebogen auf die richtige Zielseite, damit ich diesen Sprung einmal rausnehme und keinen Dämpfungsfaktor dafür drin habe und solche Geschichten. Genau, dann finde ich immer wichtig, externe Links mit reinzunehmen und so ein bisschen Gewichtung, wenn man das mag, auf Basis des Contents oder mal nur eine PageRank-Berechnung für das, was im Content stattfindet oder sowas. Damit kann man schon dann extrem viel machen. Allerdings nicht, wenn man sich das auf Einzel-URL-Ebene anguckt. Also das geht bei sehr kleinen Seiten, weil dann ist der Impact dieser Maßnahme meistens nicht so hoch. Bei größeren Seiten ist es immer extrem hilfreich, sich die Breadcrumb irgendwie rauszuschreiben oder einen Anker, an dem man den Seitentypen festmachen kann. Und wenn man dann feststellt, okay, wenn ich die Hauptnavigation wegnehme, dann haben meine Kategorieseiten gar kein PageRank mehr, dann ist das ein spannendes Learning. Daraus kann man ja was ableiten. Oder wenn ich die Hauptnavigation, wenn ich alle Paginierungsseiten rausnehme, dann sind meine Produktseiten zu 90% nicht mehr mit PageRank versorgt, was sie über Paginierungsseiten sowieso nicht sind. Aber solche Sachen dann zu simulieren, welchen Impact hatten eigentlich das Magazin auf die Linkverteilung und so, das finde ich spannend, sich dann im Einzelnen mal anzugucken und daraus dann vor allem Maßnahmen abzuleiten und zu sagen, okay, wie ist denn das, wenn ich jetzt auf meiner Produktliste habe ich einen Link auf andere Produkte, aber wenn ich den rausnehme, was passiert denn da eigentlich, wenn ich dieses Link-Modul entferne? Sollte man natürlich nur dann machen, wenn es kein gutes Link-Modul ist. Wenn es für den Nutzer total hilfreich ist und Conversion-Werte und Warenkorb-Werte erhöht, dann sollte man es dabei lassen. Aber ganz oft sind diese Link-Module einfach total wenig hilfreich für den Nutzer. Und dann zu überlegen, okay, was passiert denn aus SEO-Sicht, wenn ich die entferne? Das sollte man sich einmal angucken.
Nee, das ist absolut richtig. Das weiß ich gerade unbedingt. Aber gleich mal, setzt natürlich voraus, dass ich vorher die Inhalte halbwegs sinnvoll auch segmentiert habe. Und wo sind so die Grenzen dessen? Also ich oder andersrum, Tobi Schwarz, ihr kennt ihn ja.
Ich schätze ihn sehr. Genau.
Er hat ja Audisto auch so positioniert, da kann man ja auch schöne interne Verlinkung durchrechnen lassen. Und du kannst ja auch sagen, so ein paar Was-wäre-wenn-Szenarien kannst du da drin auch abbilden. Problem ist nur, wobei ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr reingeschaut, er hat ja auch Annahmen getroffen, wie er diese Verlinkung berechnet. Und genau diese Hebel habe ich, glaube letztes Mal, wo wir einen Podcast aufgenommen haben, kann man jetzt war schon Archiv, glaube ich, schon 2 Jahre her oder 2,5, habe ich auch gesagt, also warum gibst du mir die nicht frei? Weil ich sehe viele Sachen anders als er. Dabei ist jetzt unabhängig davon, wer von uns beiden recht hat. Das wissen wir beide nicht. Ich sehe sie halt nur anders. Und wenn ich sie halt anders sehe, würde ich halt gerne auch mal danach eben gewichten. Und das sind genau solche Themen, die du hast. Wie betrachte ich Canonical? Wie betrachte ich NoIndex? Was mache ich aus der Hauptnavigation? Was mache ich aus dem Footer? Und all solche Sachen. Also ich würde... Also habe mir das auch schon immer gewünscht, dass das direkt da in so einem Tool drin ist. Jetzt nicht, weil man es nicht anderweitig hinkriegt, aber es kriegt halt nicht jeder hin.
Also jedes der großen Tools hat inzwischen einen PageRank-Wert. Ob das jetzt PageRank ist oder ein Linkscore heißt der bei Screaming Frog oder DeepRank heißt der bei DeepCrawl und OnPageRank heißt der bei Right, haben die alle. Und jedes dieser Tools hat seine Problemchen. Also bei Odisto ist es halt HTML-Crawler.
Genau.
In den meisten Fällen. Kein JavaScript. So, haben wir eben festgestellt, okay, JavaScript ist halt schon relevant, wenn ich mir nicht nur den Crawling-Prozess angucken will. Das heißt, prinzipiell hätte ich das gerne auch mit aktiviertem JavaScript. Zumindest, wenn ich weiß, dass auf Basis von JavaScript irgendwas auf meiner Seite noch passiert, was Impact hat auf Verlinkungen oder Content. Bei dem Linkscore von Screaming Frog ist es, glaube ich, so, dass Low-Index-Seiten noch PageRank übertragen. Weiß ich aber nicht mehr. Habe ich mir länger nicht mehr angeguckt. Bei DeepCrawl ist es genau dasselbe und bei Right, glaube ich, sind nur Index-Seiten drin, aber da ist dann schon, und ich kann es mit aktiviertem JavaScript machen, aber was du halt nicht machen kannst, ist irgendwelche Simulationen und du kennst halt nicht die Variablen, also mit was für einem Dämpfungsfaktor rechnen die oder so, klar, kennst du bei Google auch nicht, aber wenn man eigene Simulation macht, kann man da nochmal ein bisschen stärker eingreifen. Genau, deswegen habe ich halt angefangen, sowas häufiger selber zu machen, damit man dann einfach auch Simulationen machen kann. Es gibt bei DeepCrawl die Möglichkeit, relativ einfach zu simulieren. Also klar, du kannst in jedem Tool simulieren, das sagt ja auch Odisto. Du musst halt einfach in deinem Testsystem, das du ja auch crawlen kannst, einfach mal diese Änderungen live stellen. Nur das ist halt meistens,
genau, fantastisch.
Das ist halt meistens nicht so einfach. Also bei den meisten Kunden, mit denen wir arbeiten, ist es so, dass sie nicht in der Lage sind, mal eben für SEO im Testsystem die Hauptnavigation anders zu gestalten oder drei Link-Module zusätzlich einzubauen oder sowas. Und wer das aber kann, ist DeepCrawl. An der Stelle, da kannst du, bevor die Seite gerendert oder wenn die Seite gerendert wird, ein JavaScript einbauen, das beispielsweise Links aus der Hauptnavigation löscht oder wieder hinzufügt und all so eine Geschichten. Und damit kannst du den ganzen Krempel für deren Algorithmus simulieren, mit dem Nachteil, dass sie No-Index-Seiten meiner Meinung nach oder meiner Kenntnis nach noch drin haben in diesem PageRank-Flow. Und damit hast du schon wieder eine Variable, die du nicht kontrollierst und deswegen sind wir inzwischen bei selber machen, dann weiß man, wie es funktioniert.
Genau, und das ist halt auch etwas für jeden Einzelnen, der da draußen ist, das wird einfach mal überlegen. Wie du vorhin schon gesagt hast, jeder kann nicht alles. Also ich bin dann zum Beispiel jemand, der überhaupt nichts in Python macht. Dafür habe ich Johannes, der kann das sehr gut. Und wenn ich es in R haben will, dann macht das Patrick sehr gut. Aber die Thematik ist halt immer, wenn man das halt nicht hat, deswegen ist sehr schön, dass du jetzt gerade diese ganzen Tool-Varianzen erzählt hast, weil so tief bin ich da jetzt wiederum gar nicht drin, weil ich habe in den DeepCrawl noch nie angeschaut. Also wir haben uns unser Setting und weißt, im Unternehmen, wir haben auch ein bisschen Effizienzen. Wenn ich ständig alle gleiche Tätigkeit mit unterschiedlichen Tools mache, dann ist es das Gegenteil von effizient. Das heißt, wenn man so eine Arbeitsumgebung mal hat und hat dann erstmal keine Fragestellung, dann klappt das so und wir sind ja auch im Selbermachen-Modus drin, was einfach schlicht und ergreifend auch daher kommt, wie du schon sagst, man ist halt unser Hauptgeschäft. Und wenn das Hauptgeschäft ist, muss man einfach wissen, wenn ich mich auf ein Tool alleine verlasse, dann übernehme ich seine Logik. Ich kann gar nicht anders, das ist zwangsläufig so. Wenn ich jetzt allein Inhouse-SEO bin, Haken dran, weil das ist ans Overboarding. Da kann man notfalls mal, wenn man einmal alle drei Jahre ein Spezialproblem hat, ein paar Spezialisten anrufen, habe ich mir sagen lassen. Aber wenn man Hardcore drin ist, muss man einfach wissen, entweder ich gucke mir dann wirklich mehrere Tools an oder ich nehme selbst in die Hand, weil sonst übernehme ich eine Logik, die vielleicht nicht meine ist.
Was okay ist, wenn du verstanden hast, dass du eine Logik übernommen hast.
Genau.
Was aber genau im Umkehrschluss, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist, wenn ich auf einer Domain schon länger unterwegs bin, immer mal ein anderes Tool zu nutzen, um mir diese Domain anzugucken, um wieder einen frischen Blick auf die Seite zu bekommen. Weil jedes dieser Tools zeigt dir halt andere Dinge an. Manchmal ist es interessant, diesen Unterschieden auf die Spur zu gehen. Häufig sind es aber auch einfach andere Metriken, die in den Vordergrund gestellt werden oder Klickpfade, die einfacher sind, dass man einfacher mal schauen kann, steht hier was Bestimmtes dort oder dort und da nochmal einfach den Blick zu weiten. Wenn man länger auf einer Domain unterwegs ist, ist das unter Umständen ganz hilfreich. Aber man hat halt immer sein Standard-Setting, mit dem man grundsätzlich unterwegs ist und dann nur im Ausnahmefall ein anderes Tool dazu nutzt. Das ist bei uns genauso. Genau. Vielleicht eine Geschichte, die ich gerade noch mal spannend fand. Ich weiß nicht, hast du von Information Gain Scores schon mal gehört?
Oh Gott, sehr, sehr dunkel. Aber du darfst mich gerne abholen.
Ja, nur Kleinigkeit ist mal wieder Patent. Man kann jetzt über Patente raten bei Google. Da kann man irgendwie seine eigene Meinung zu haben, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber ich finde es immer gelegentlich spannend, sich das anzugucken. Dafür zum Thema Leute, die man lesen kann. Bill Slavsky ist durchaus, also der ist ein bisschen verrückt, was seinen Patentfetischismus angeht. Und der hat irgendwie jedes Patent tausendmal gelesen und kann dir sofort sagen, in welchem Patent was steht. Was einen nur so begrenzt weiterbringt, weil man ja nie weiß, ob Google es nutzt und wenn ja, ob so, wie es da in dem Patent drin steht. Aber diese Information Gain Scores fand ich spannend, weil sie gesagt haben, okay, in eine Linkgewichtung könnte man mit aufnehmen, wie viel zusätzliches Wissen zu dem, was ich denn jetzt bisher auf der Seite, auf der ich gerade bin, ich denn eigentlich erfahre, wenn ich auf diesen Link klicke. Also gibt es Entitäten auf der Zielseite, die auf der Herkunftsseite nicht vorhanden sind oder auf der Quellseite. Oder gibt es bestimmte Fakten, die nicht auf der Quellseite sind, aber auf der Zielseite. Und wenn ich auf der Zielseite mehr Informationen bekomme als auf der Quellseite, dann sollte dieser Link eine höhere Gewichtung bekommen. Und das ist natürlich auch irgendwie ein total cooler Punkt, den man sich für so interne Verlinkungsgeschichten mal angucken sollte. Das lässt sich relativ schwer automatisieren, es sei denn, man verknüpft seinen Crawl mit einer Entitätenerkennung und dann versucht man sowas mal im Ansatz zu simulieren. Aber dass man grundsätzlich, wenn man interne Verlinkungen auswertet, man sagt, nicht nur ist dieser Link hilfreich, das heißt, es geht um dasselbe Thema, sondern ist denn für den Nutzer an der Stelle auch ein Mehrwert gegeben, wenn er sich das anguckt. Deswegen war mir dieses Patent einfach nochmal aufgefallen. Weil es eine schöne Art und Weise ist zu denken, inwieweit bringt einen dieser Ziellink weiter und gerade wenn man irgendwie in Verlagen ist, gibt es häufig irgendwie so Maßgaben wie, du musst jetzt dreimal Themenseiten verlinkt haben oder so, aber die Themenseite ist jetzt nicht unbedingt das, was einen weiterbringt oder. Gibt da ja tausend Sachen, wenn man versucht, interne Verlinkungen zu verbessern, dann versucht man es als SEO immer in irgendeinen Prozess zu gießen. Und dieser Prozess scheitert halt ganz oft an entweder der Technik oder an den Menschen, der diese Regelung dann umsetzen soll. Und auch das, ja, nutzt halt deinen gesunden Menschenverstand, ist halt für den ungeschulten, also nicht für den ungeschulten Nutzer seines Kopfes, sondern für den SEO nicht geschulten Menschen relativ schwierig dann so umzusetzen, wie man das als SEO gerne hätte.
Genau, da will ich aber auch eine Lanze mal für Redakteure, wir haben, wie gesagt, mit vielen Verlangen zu tun, Lanze für Redakteure sprechen. Wenn du reine SEOs dran setzt, die sagen, wir machen mal intern und versuchen, passende Artikel rauszufinden, dann ist das jetzt auch nicht ganz das Gelbe vom Ei, weil oft sind die jetzt auch eher aus einer technischen Sicht auf dem Thema und jetzt nicht so inhaltlich. Also das kann man in beide Seiten schimpfen, lustigerweise brauchst du einfach einen redaktionellen SEO, der beides, also der beiden Welten sozusagen, also der internen Verlinkungswelt zu Hause ist vom SEO jetzt nicht im Hardcore-Technik, JavaScript, weißt du, sondern also, und im redaktionellen Bild ist, dann klappt das, weil ich erlebe da beides und das Hauptproblem ist eher zu fragen, wann ist denn das wichtig eigentlich, weil wenn du jetzt News-Artikel schreibst aufgrund irgendeiner Lage, dann ist die interne Verlinkung relativ für die Tonne, weil wenn die Lage rum ist, brauchst du da auch nicht mehr hingelegt zu haben, dann ist die Lage rum. Und während der Lage sind die Newsboxen relevant und dann ist die interne Verlinkung auch Hupe.
So ist es.
Ist halt immer dann, wenn du versuchst, Newsredakteure dazu Google Ratgeber zu schreiben, das sind dafür die falschen Menschen. Also wenn du echter Journalist bist, wenn du schnell über Lagen schreiben kannst, erfassen kannst, einordnen kannst, dann ist es was anderes als Ratgeberinhalte zu schreiben.
Völlig richtig. Und man stellt sich ja immer auch die Frage, was ist denn eigentlich, also oder beide treffen ja Annahmen darüber, was denn für den Nutzer relevant ist. Und es gibt diesen schönen Satz, you are not the user. Ja. Den sollte man sich auch immer mal wieder irgendwie sowohl als SEO als auch als Redakteur, der tief in einem Thema drin steckt, nochmal vor Augen führen und überlegen, okay, kann ich denn auch bei meiner internen Verlinkung irgendwie nochmal identifizieren, inwieweit das hilfreich war, indem ich nochmal Google Analytics dazu nehme, indem ich gucke, okay, was war denn von dieser Seite aus der nächste Klick? Wie viele haben denn auf welchen Link geklickt? Aus dem Content, weil die anderen, die sind halt anders, prominenter, haben einen anderen Zweck. Und wie viele davon waren denn dann offensichtlich anhand irgendeiner Metrik zufrieden? Das kann man sich ja auch durchaus anschauen und ist durchaus relevant. Und vielleicht ein Thema noch, um es ein bisschen für jeden, der jetzt überlegt, Mensch, interne Verlinkung ist ja total spannend. Wie mache ich das denn? Ich sage immer, wenn du versuchst, eine neue Seite zu planen oder einen Relaunch oder sowas, dann wissen ja alle, ja, man plant den jetzt mobile first. Aber man plant halt nicht die interne Verlinkung mobile first. Und was ich immer versuche mit an die Hand zu geben, ist, hey, plan doch deine neue Seite mal ohne Hauptnavigation und nur mobile first. Und dann planst du deine interne Verlinkung automatisch viel fokussierter und kannst halt hinterher immer noch mal eine Hauptnavigation da drauf packen und da kann dann irgendwie noch mal ein Warenkorb-Button rein und da kann noch mal dies rein und da kann noch mal jenes rein, ohne das komplett zu überfrachten. Aber die interne Verlinkung sollte komplett ohne Hauptnavigation funktionieren im Mobile. Und dann fängst du an, auch Kategorieseiten ganz anders zu planen und deine Startseite anders zu befüllen, nämlich eher mit Filtern auf Kategorieseiten, um dann von der Kategorieseite weiter zu klicken zu deinem Produkt.
Genau, das, was wir auch ganz gerne machen, ist halt so, also klar, also jede interne Verlinkung ab einer gewissen Größe einer Seite, also wenn es jetzt mehr als 20 sind oder so, also geht relativ schnell, wird es unübersichtlich. Also ich finde da diese ganzen Link-Visualisierungstools alle für die Tonne, weil das hieß ja dann einfach nur so ein Knuddel an irgendwas. Aber wenn man die so einfach durchsegmentiert, also was sind Produktdetailseiten, was sind Kategorien, was sind Filterlistings etc., pp, Blog-Kategorien, Blog-Artikel, also bla 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 bla. Und dann einfach mal sagt, was landet eigentlich, also wie viel Page-Rank intern, wie auch immer man das nennen mag, landet eigentlich in welchem Bereich. Und das Ganze, wir ziehen es immer ganz gerne auf einmal nach Klicks, also wie viele Klicks gab es, aber auch wie viel Page-Views, also das ist eine andere Logik dran, also mit den kompletten Page-Views. Mhm. Weil rausgehend nach dem Thema, das ist ja diese Random-Surfer-Modell quasi, also wenn ich etwas viel verlinke, dann sollten da ja auch intern irgendwie Leute hinkommen, weil ich habe ja den Link oft auf der Seite. Und da sieht man halt relativ oft, dass zu den am schlecht geklicktesten Seiten die Hälfte der Kategorien aus der Hauptnavigation hängen, wenn du die mitziehst. Und da ist dann schon die Frage, warum sind die denn da? Wenn ich die in der Navigation anbiete, weißt du, so keep it stupid and simple, kann ich hier nicht entschlacken. Dann gibt es manche Sachen, die müssen da sein, weil ich sonst danach also noch nicht aufgezogen kriege im ersten Step, aber trotzdem kann man erstmal sagen, kann ich hier nicht Sachen wegnehmen oder kann ich auch mit diesen Seiten irgendwie anders umgehen, wenn die offensichtlich keiner sieht. Und mit keiner meine ich dann so 100 Page-Views im Jahr, bei einer Domain, die dann im Jahr so 30 Millionen, 40 Millionen, also es sieht einfach keiner.
Ja, aber der Abteilungsleiter Müller, der ist ja auch wichtig. Der will ja auch dann in der Hauptnavigation seinen Punkt haben.
Genau, weil solche Sachen kann man dann halt einfach mal zur Diskussion stellen. Also meistens ist es ja, weil du da einen Standardkatalog gegen geknallt hast, den nie einer hinterfragt hat. Und dann siehst du, guck mal, hier unten drunter habe ich dann aber welche, die haben richtig viel, die werden auch intern viel geklickt. Ja, lass uns die doch mal nach oben. Es macht dir Sinn machen, wenn es andere keinen interessiert.
Ja, völlig, völlig richtig. Und da gibt es ganz unterschiedliche Varianten, wie man sich das angucken kann. Ich finde es mit den Klicks versus Page-Views finde ich immer eine interessante Geschichte. Ich nehme gerne Impressionen und CTR auf der Google-Suchergebnisseite, damit du nochmal so ein bisschen einen zusätzlichen Anker hast, weil viele Impressionen heißt ja nicht zwangsläufig, dass das wertvoll ist und man kann dann gleich irgendwie nochmal ein bisschen weitere Priorisierungsgeschichte mit dazu nehmen. So Themen wie Linktext haben wir jetzt heute noch gar nicht drüber gesprochen, ist natürlich aber auch mega relevant. Da sollte man sich auch immer nochmal angucken, okay, was finde ich denn da eigentlich? Klicktiefe von der Hauptnavigation zum Beispiel finde ich immer nicht so wahnsinnig relevant. Was aber total spannend ist, ist einmal drauf zu gucken und dann siehst du, dass das hinten auf einmal nochmal so hoch geht oder so. Dann weißt du immer, dass du ein Problem in der Informationsarchitektur hast. Da kann man auch nochmal eine ganze Menge machen. Und ansonsten ist Klicktiefe ja meistens einfach nur eine Abbildung von Paginierungsebenen. So, und da Paginierung ist ja auch nochmal so ein Riesenfeld, mit dem man sich auseinandersetzen kann.
Genau, aber da hast du das ja gerade in der Regel, also das ist ja relativ typisch, also mit Verlagen, die Schlagwortseiten haben, ansonsten bist du eh, was die Klicktiefe betrifft, natürlich in der Hölle, weil die ja sonst ultraspitz und ganz in die Tiefe gehen. Wenn du 5 Rubriken und schreibst jeden Tag 100 Artikel, dann weißt du, wie leicht die Paginierung geht.
Ja. So. Nee, das weiß ich noch nicht. Aber.
Genau. Aber wenn du dann halt hingehst und sagst halt, okay, die wieder die Klicktiefe, also all diese Sachen machen bei mir nur Sinn, wenn du die Sachen so durchsegmentierst. Und paginierte Seiten ist für mich immer ein eigenes Segment. Ja. So, und dann, wenn du siehst, dass die paginierten Seiten halt eine Klicktiefe haben, die 100 oder 170 Ebenen tief geht, aber die letzten Artikel hast du auf Ebene 30 gesehen, dann weißt du, dass du hier Paginierung erzeugst, die du gar nicht brauchst. Also da ist ja, also der Mensch wird da nicht hinklicken. Da kommen wir mal einfach, den Zahn ziehe ich jedem Redakteur, der sagt, oh, wir brauchen aber ein tolles Archiv. Da ist keiner. Und da weiß man aber, man kann eigentlich ab Ebene 30 aufhören, theoretisch zu paginieren, weil da habe ich auch alles erreicht, wenn ich die jetzt noch auf Index, weil ich denke, ich muss PageRank, also wenn man diesen ganzen Weg glaubt, kann man spätestens da dann sagen, okay, hier gibt es dann gar kein Argument mehr.
Ja, wobei, also gibt halt immer unterschiedliche Varianten, wie man da rangehen kann, ne? Also was ganz schlimm ist, wenn du so ein Produkt hast und oder einen Shop hast und du hast eine Default-Kategorie, die, in der alle Produkte ja, genau. drin sind und du kannst dich da einmal so, das benutzt halt kein Mensch. Man kann super viel, wenn ich auf der ersten Kategorieebene, keine Ahnung, Hosen, ich brauche keine Paginierung von Hosen, wenn ich dem Nutzer den Filter auf Jeans anbieten kann.
Den kann ich mir schenken.
So, dann kann ich mir relativ häufig eine ganze Menge Paginierung sparen, indem ich sage, ich kann jetzt hier bestimmte Filter anbieten. Oder selbst wenn man sagt, okay, ja, aber es gibt ja Nutzer, die nicht wissen, ob sie eine Jeans wollen oder etwas anderes, dann kann ich denen ja sagen, okay, dann ist vielleicht aber die Größe oder die Farbe schon mal ein Vektor, mit dem ich sagen kann, ich kann hier die Paginierungsanzahl deutlich reduzieren. Und dann brauche ich auf der ersten Seite nicht so wahnsinnig viel anzuzeigen, sondern zwinge den Nutzer dazu, tiefer in den Funnel reinzugehen und sich dann tiefer anzuschauen. Und auch bei der Paginierung kann man total wissenschaftlich rangehen, was denn das beste Modell ist, wie denn dann am Ende irgendwie PageRank fließt oder so. Aber ich glaube, wo wir uns sehr schnell einig sind, ist so wenig Paginierungsseiten wie möglich. Und dann heißt es immer ja, aber ich kann ja nicht 500 Produkte auf eine URL packen, weil das lädt zu langsam und ist für den Nutzer schlimm oder so. Und was wir da häufig machen, und das ist vielleicht auch ein Hack, der für viele funktioniert, ist zu sagen, okay, die erste, die zweite, meinetwegen die dritte Seite, die lassen wir so, wie sie sind. Da packen wir an der Paginierung nichts an. Aber auf jeder weiteren Seite wird die Anzahl der Produkte oder der Artikel entsprechend verdoppelt. Das heißt, die erste Seite hat 20, die zweite Seite hat 20, die dritte Seite hat 20, die vierte Seite hat 40, die fünfte Seite hat 80 und so weiter. Irgendwann muss man natürlich wieder einen Cut machen. Aber die Logik dahinter ist relativ simpel und die meisten Leute gehen die auch mit. Okay, die erste Paginierungsseite, die muss entsprechend schnell sein, weil die ist auf der Kategorie entsprechend drauf. Die zweite Seite, da kann noch häufig jemand draufklicken. Die dritte Seite, das kann auch nochmal gut sein. Bei der vierten Seite kann man aber die Annahme haben, dass der Nutzer dermaßen interessiert an den Produkten ist, dass ich ihm eventuell ein bisschen mehr Ladezeit zumuten kann. Wenn der sich schon 3 sinnlose Seiten mit denselben Produkten angeguckt hat, dann kann er auf die vierte nochmal einen Moment warten und dementsprechend dann immer weiter hochzugehen, um zu sagen, okay, ich kann dadurch einfach die Anzahl der sinnlosen Seiten massiv reduzieren, ohne dass ich einen riesen Hackmeck machen muss und kann den Anteil der wertvollen Seiten, die für den Crawler dann auch wirklich hilfreich sind, wesentlich verbessern und erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass er auf indexierbare Dokumente stößt.
Absolut.
Genau. Das funktioniert meistens extrem gut. Ansonsten haben wir inzwischen die Beobachtung bei den meisten unserer Kunden, dass der Googlebot kaum noch in der Paginierung landet, was das Crawling angeht. Und das ist total wichtig, auch einmal für den eigenen Shop zu gucken. Also wenn ich davon ausgehe, okay, ich brauche die Paginierung, damit jedes Produkt irgendwo erreichbar ist und Google crawlt die gar nicht, dann habe ich da eventuell ein Problem in meiner Annahme.
Ja, kann man durchaus so sagen. Also, wobei da viele, also ja, es ist ein unendliches Thema. Wie du schon sagst, aus diese, wir haben die ja geerbt, weil irgendwie haben das Shops ja so gebaut worden sind. Ich habe halt Jeans und ich weiß T-Shirt oder Schraubenzieher oder halt irgendeine generische Seite, also Standardkategorien, die sind ja, also da stehen die Produktlistings ja im Vordergrund und wir alle wissen, ich kann da gar nichts Sinnvolles hinschreiben, weil ich noch nichts weiß. Da wird halt auch nicht gesagt, was er will. Und ich versuche immer zu sagen, lass uns doch einfach die Filter zum Hauptcontent machen. Also lass uns nicht eine riesen Produktliste zeigen, sondern lass uns die gleich nach dem Filter sortieren und sag mal hier, du kannst nach Farben sortieren, nehmen wir 3, 4, 5 raus dazu, aber hier sind irgendwie klassische Marken, die wichtig sind. Also ich ziehe die Filter in schön nach vorne, anstatt einem Nutzer eine riesen Produktliste rauszurotzen und dann zu hoffen, dass er mobile irgendwie die Filterfunktion findet, die dann noch kleiner sind als auf dem Desktop schon.
Ja, und die absolute Premium-Variante davon ist, nicht den Filter einfach so drauf zu packen, sondern die unterscheidungsrelevanten Produktmerkmale nochmal als Frage zu formulieren.
Genau, exakt.
Also es gibt unterschiedliche Technologien, mit der der Fernseher ausgestattet sein kann. Und jetzt kannst du die Frage stellen, ja, möchtest du ein OLED oder möchtest du ein, hast du nicht gesehen? Oder du gehst hin und sagst, was ist dir denn wichtig? Du brauchst besonders viel Farbe oder Preis. Und dementsprechend Fragen zu stellen und diese Fragen von dem Nutzer beantworten zu lassen, sodass er völlig unbemerkt über seine Antworten die Filterung entsprechend vornehmen kann. Das ist so ein bisschen der Königsweg des Ganzen. Ansonsten meistens funktioniert das nicht, das funktioniert nicht im ganzen Shop, weil dann musst du immer wieder irgendwie Produktwissen und so weiter mit reinbringen und den Leuten verständlich, und das ist Arbeitsaufwand und ne? Zeit ist ja immer irgendwie ein bisschen Mangelware. Was ich meistens mache, ist dann zu sagen, okay, lass uns doch zumindest am Ende der ersten Paginierungsseite die Möglichkeiten anzubieten, tiefer reinzuspringen.
Ja, ich weiß, es ist immer schwer, weil es halt standardmäßig nicht drin ist, und wie du sagst, ist es aufwendig. Ich versuche immer zu sagen, okay, wie teuer ist euer Vertrieb? Und eure Webseite ist euer Vertriebler. Und wenn jetzt jemand bei euch im Laden also reingehen würde, und ihr würdet jetzt, also für den Fall, dass Menschen noch in Ladengeschäfte gehen, macht man heutzutage nicht mehr so oft, und würde reingehen und sagt, ich hätte gerne eine Jeans, und der Verkäufer zeigt einem 20 Jeans unterschiedlicher Größe und Farbe, ohne irgendwie mit einem zu reden, da wird man doch auch leicht irritiert sein.
Ja. Ansonsten hilft es manchmal gelegentlich, nochmal darauf hinzuweisen, dass man sich die Beratung ja reingeholt hat und auch bezahlt, und dass die Beratungszeit in der Regel teurer ist als die interne Umsetzungszeit, und man ja damit Ergebnisse erreichen möchte, und da zumindest mal ein kleines Experiment zu fahren. Wir sind da bisher nie enttäuscht worden, was die Experimente an diesen Paginierungsgeschichten angeht, und Paginierung braucht. Also das ist ein total, also auch wenn man überlegt, warum gibt es denn eigentlich eine Paginierung, stellt man fest, okay, das ist irgendwie ein Instrument, das hat man wann erfunden und wofür benutzt, und das ist irgendwie nicht mehr zwangsläufig zeitgemäß, und die Lösung ist nicht Infinite Scroll.
Nein. Weil wir sind keine Timeline von irgendwelchen Postings.
Nee, es ist ja auch nicht Infinite.
Ja.
Also deine Produktmenge ist ja nicht Infinite. Genau.
Okay, aber auch Facebook hast du, glaube ich, irgendwann so Tode gescrollt, wenn du lange genug lebst. Ist ja auch nicht Infinite.
Naja, aber da stirbt eher dein Browser. Ja.
Das ist richtig. Aber kommen wir zum Thema, was du noch mal, was wir gerade ganz lustig umgangen haben, was aber sehr wichtig ist, sind die internen Ankertexte, weil das ist ja dann auch, wo du relativ schnell mit Leuten zusammenstößt, wenn man sagt, ich hätte die halt gerne so explizit wie möglich und nicht implizit. Man kennt, kannst ja auch, wenn du irgendwie im Filialbereich unterwegs bist, irgendwie bei klassischen Retailern, wo dann da steht unsere Filiale, und da steht dann Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Gladbach, und du sagst, also wenn du jetzt nicht gerade Gladbach verkaufst, ist es halt der falsche Ankertext. was bei Filialen noch geht, weil die mit ihrem Brand zusammen sowieso funktionieren, aber sobald die auf nicht Brand ranken sollen, sondern auch noch zu was generischen, was weiß ich was, Blumentopf, Hamburg zum Beispiel, ich nehme jetzt irgendwas Beklopptes.
Genau das, also und den Punkt mit, naja, meine Filialen möchte ich irgendwie nochmal zusätzlich drin haben, den finde ich sogar, ja, den gibt es, aber das ist in aller Regel gar nicht der größte Schmerz. Ich finde, es gibt so ein bisschen, wenn man sich so eine interne Verlinkung einmal gecrawlt hat und man hat dann eine lange Liste irgendwie liegen mit A verlinkt auf B mit folgendem Ankertext, dann kann man daraus ein paar ganz einfache Sachen rausziehen, die einen schon direkt weiterhelfen. Also eine Sache, wissen wir alle, Filter auf Links mit hier mehr Informationen, Klick und all so eine Sachen, die Links, die kann man sich alle erstmal angucken und überlegen, ist da irgendwas Template-basiert drin, was ich automatisiert anpassen kann und wo ich einen vernünftigen Linktext reinschreiben kann. Das zweite, oder die Box einfach vergrößern, ne, so eine Teaser-Box einfach vergrößern und das ganze Element ziehen, damit der erste Link dann auch rücksprechend ist. So eine Geschichten, das ist relativ einfach. Das zweite, was ich total gerne mache, ist, das Hauptkeyword neben jede URL zu legen aus der Search Console. Also, sofern die Search Console denn bereit ist, in ihrer grenzenlosen Güte einem ein Keyword für diese URL auszuspucken, weil sie dann meint, dass man das nicht anonymisieren muss. Aber wenn man das hat, dann zu sagen, okay, gibt es denn andere URLs, die mit diesem Keyword verlinkt werden, wo der Ankertext dieses Keyword enthält oder exakt dieses Keyword ist, wenn da so ein bisschen Longtail-Kram drin ist. Und dann sieht man ganz häufig, dass einzelne Produkte verlinkt werden mit dem Keyword für die gesamte Produktkategorie und so Sonnespäße, wo man, okay, was soll denn das hier, das müssen wir irgendwie aufräumen. Was dann der richtige Weg ist, das aufzuräumen, das ist dann nochmal das nächste Thema. Dann finde ich immer spannend, sich anzugucken, okay, welches ist denn die URL, die die meisten unterschiedlichen Linktexte hat? Um zu gucken, okay, was kommt denn da eigentlich für Zeug an? Warum kommt das, dass diese URL so viele unterschiedliche Linktexte hat? Was kann ich denn damit eigentlich anfangen? Und sind davon welche, die irgendwie überhaupt nicht hilfreich sind oder besonders hilfreich? Dann sollte man sich immer mal angucken, welches ist denn der am häufigsten verwendete Linktext, den ich irgendwo finde? Und dann nochmal angucken, welche URLs gibt es denn, die nur mit einem Linktext verlinkt sind. Also warum haben die keine Varianz bekommen? Was ist denn da eigentlich los? Und was da an Maßnahmen dann entsprechend rausputzelt, dass wir sind bis hierhin gekommen, ohne es kommt drauf an, oder?
Genau.
Ja, okay, dann wird es jetzt Zeit. Genau. Also das kommt dann drauf an.
Absolut. Ja klar, aber es geht ja erstmal darum, die wichtigen Sachen zu erkennen, wo man hinschauen muss in dem Datenbuch eines Calls mit Linkauswertung. Das ist halt nicht gerade so übersichtlich und Standard.
Nee, das ist richtig. Aber auch da ist es hilfreich, irgendwie die Hauptnavigation rauszuschmeißen. Ja. Ne?
Absolut. Cool. Es war jetzt relativ umfangreich. Jetzt die Frage, haben wir irgendetwas vergessen? Ich scroll gerade durch deine ganzen Aufzeichnungen, aber ich glaube, wir hatten soweit alles erwischt, was so irgendwie wichtig war.
Wir haben alles
aufgeschrieben, was
in diesen Aufzeichnungen drin ist. Das Thema, du merkst es ja, wir haben sofort irgendwie total viele Facetten davon. Über Facettierung haben wir gar nicht gesprochen. Wir haben über interne Verlinkung geredet, ohne PRG-Pattern zu erwähnen und Linkmaskierungsmöglichkeiten und sonstige Geschichten. Wir haben lustige Sachen beim Crawling ignoriert, wie das Parameter-Handling-Tool und was weiß ich nicht alles und wie das irgendwie in dieses Gesamtkonstrukt reinpassen könnte oder so. Aber ich glaube, so für die Basics war das jetzt grundsätzlich erstmal.
Ich wollte auch keine Vorlesung draus machen, das passt schon. Aber wie man sieht, bei dir gibt es noch eine ganze Menge mehr Wissen zu holen und da ist die Frage, wie kommt man mit dir jetzt in Kontakt?
Physikalisch ist gerade schwierig. Ich bin noch so halb in Isolation und Konferenzen sind dieses Jahr, glaube ich, keine mehr, auf die ich gehen werde. Aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. LinkedIn, Twitter sind so meine Netzwerke, auf Facebook eher nicht. aber Auf der wngmn.de Teamseite gibt es einen Link zu einem Calendly, da kann man sich einfach in meinen Kalender einen Termin eintragen und dann quatschen wir 15 Minuten per Video und können überlegen, ob ich dir dein Problem schon da lösen kann. Das ist eigentlich die einfachste Variante neben LinkedIn und Twitter.
Exakt, der Link kommt auch in die Shownotes natürlich, damit man es möglichst einfach hat, weil das wir quatschen ja auch öfters mal, wenn ich mal in der Ecke bin. Was jetzt aus Berlin leider nicht so häufig kommt, ist so die klassische Stadt, weil Berlin-Hamburg ist ja, dass man kann am einen Tag rein und rausfahren.
Das ist richtig, es fehlen die Übernachtungen zwischen Berlin und Hamburg.
Selbst die Bahn kriegt das vernünftig hin.
Ja, wobei mein Rekord, also normalerweise dauert die Strecke 90 Minuten. Und in der Gründungsphase, da hatten wir vor 7 Jahren einen Termin in Berlin, um einen Vertrag mit dem Zentraleinkauf zu unterschreiben. Und es war klar, okay, das dauert 20 Minuten. Dann sind wir hingefahren und es war Sturm angekündigt. Und ich meinte, müssen wir da wirklich hin? Und ja, wir müssen beide hin. Und der Kollege Einkäufer, der möchte uns auch total gerne nochmal die Hand geben, weil ihm das total wichtig ist und so. Und kann man auf die Preferred Partner Liste von irgendwie diesem Konzern und das wäre irgendwie total hilfreich. Und dann sind wir da hingefahren und es war auch alles gut. Und wir haben dem Einkäufer die Hand geschüttelt und sind 90 Minuten hingefahren, 10 Minuten, 20 Minuten nochmal in Berlin, 20 Minuten Kaffee getrunken mit dem Einkäufer, dann war das Gespräch beendet, wir hatten uns nichts mehr zu sagen, weil der Einkäufer auch eigentlich kein Interesse an SEO hatte. Dann sind wir zurück zum Bahnhof, haben entschieden, okay, wir nehmen jetzt die nächste Bahn zurück. Die hat eine Stunde, mussten wir auf die warten, weil wir die andere gerade verpasst hatten. Eine Stunde später haben wir uns in die Bahn gesetzt und dann haben wir auch nur noch 9 Stunden bis nach Hamburg.
Wie immer Sturm und Baumunterschiede, ne?
Genau. Und wir standen dann irgendwo an irgendeinem Gleis und das war eine sehr schöne Bahnfahrt zwischen Hamburg und Berlin.
Haben wir alles schon erlebt. Aber ich sage immer, auf der Autobahn kann jetzt gleich passieren, da kannst du auch stundenlang rumstehen, deswegen immer noch lieber als Autofahren.
Ja. Autofahren macht definitiv keinen Spaß. Ist nicht meine Fortbewegung.
Auch da sind wir uns einig.
Sehr schön. Ach, das ist ja ekelhaft.
Cool. Nee, dann sind wir ja soweit fertig. Also dann die Frage natürlich an euch Hörer, wird euch das Ganze gefallen? Was sind eure Themen zum Thema interne Verlinkung? Wir schauen ja drauf. Ihr könnt uns im Blog und in die Kommentare Fragen schreiben. Ihr könnt uns auf Facebook schreiben. Dann werde ich Johann fragen, was er dazu sagt und es rüber kopieren.
Naja, es sind noch mehr Leute aus dem Team, die dann auch vielleicht
da mitlesen. Ich habe da schon welche gesehen. Ja, das stimmt. Ja. Genau, natürlich auf Twitter, weil da kannst du Johann auch an der Stelle sehen oder wie auch immer am besten direkt bei dir auf Calendly einbuchen, ist sowieso die einfachste Art.
Und am nettesten finde ich nicht. Aber cool. So persönlicher Kontakt.
Dann würde ich sagen, danke ich dir für die Zeit. Wir freuen uns auf eure guten Bewertungen natürlich. Wir freuen uns auch über nicht so gute Bewertungen, aber macht dann trotzdem 5 Sterne bitte bei iTunes rein und könnt dann in den Kommentaren irgendwie schreiben, dass es lohnt. Das ist eine Scheiße findet, das ist auch okay. Dann können wir damit auch gut lesen. Genau. In diesem Sinne, tschüss.
Ja. Vielen Dank und tschüss.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah. Und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt rank well.